Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Guten Abend.
Sie sind jetzt über 30 Jahre im Geschäft. Lassen uns mal so ein bisschen back to the roots gehen. Als Sie noch ganz klein waren, wollten Sie ursprünglich Rennfahrer werden, habe ich gelesen.
Ja.
So wie andere Lokomotivführer werden wollen, wollten Sie Rennfahrer werden oder war es schon ein bisschen mehr?
Nee, eher weniger. Es war eher so nur so ein, also es war nie wirklich ein Wunsch. Es war so im Hinterkopf. Also ich habe dadurch, dass ich in der Nähe vom Hockenheimring groß geworden bin, in Mannheim, habe ich natürlich relativ die Nähe gespürt zum Hockenheimring und habe da auch Rennen gesehen und das war nie ein Wunsch, weil ich dachte eben irgendwie, das wäre gar nicht möglich, sowas zu machen, aber es war schon eine Tendenz, dass mich das sehr interessiert hat damals und ich glaube, wenn ich von der Möglichkeit gewusst hätte, dass man da was machen könnte, hätte ich vielleicht da irgendwas unternommen, aber dazu war die Zeit noch nicht reif, weil die Information, die man heute hat, also den Informationsfluss, den gab es ja damals gar nicht.
Und was war es eigentlich, was Sie da so fasziniert hat? War es die Abenteuerlust? War es die Schnelligkeit?
Also in erster Linie irgendwie, ich bin ja auch Berufsturner gewesen, kann man ja sagen. Ich habe ja von 8 bis ich 16 war für die Olympiade trainiert, habe Leistungsturnen gemacht und das ist so ein bisschen verankert in mir, so eine Präzision, so eine Genauigkeit. Ich habe ja auch Werkzeugmacher gelernt, das ist letztendlich in dem Beruf auch so verankert. Da geht es um Tausendstel Millimeter in der Metallverarbeitung. Also so ein Gerät zu beherrschen, also als Schauspieler muss man sich beherrschen können. Also man muss irgendwie das präzisieren, um Sachen auszudrücken, die man ausdrücken will. Weil ich glaube, die Reduzierung und die Präzisierung auf etwas Einfaches ist dann da, glaube ich, auch gefragt. Und so ist es letztendlich auch im Rennsport. Also es ist so eine Präzisierung, wenn man Rundstrecke fährt, hat man sozusagen immer wieder die gleiche Strecke vor sich, wie beim Film, immer wieder die gleiche Szene und man muss sie immer wieder abfragen, wenn es eben nicht funktioniert hat beim ersten Mal und immer wieder frisch, erfrischt, wie neu und trotzdem mit dem Wissen, worauf man achten muss. Also das ist so eine Parallele, die beim Rennsport ist. Und dann natürlich die Geschwindigkeit und ja, also das Beherrschen eines Geräts außerhalb von mir, das kam jetzt dazu eben, als ich dann Schauspieler wurde, weil es geht jetzt immer um mich und um meine Figur, um meinen Körper und so. Und deswegen fasziniert mich Rennsport, weil es eben was ist, was außerhalb von mir ist. Also ein Gerät, was man lenken kann in dem Fall oder eben bewegen kann in dem Tempo, wie man es gerne selber bestimmt oder so.
Genau, denn es ist ja auch eine Frage des Timings, sowohl bei der Schauspielerei als auch beim Rennsport.
Genau, ja. Das hat schon sehr viel miteinander zu tun.
Lassen Sie uns da trotzdem noch mal ein bisschen zurückgehen, denn Sie haben es gerade gesagt, Sie waren Werkzeugmacher. Und das ist ja nun erstmal nicht ganz so klar, dass man danach dann Schauspieler wird. Was gab denn da die Initialzündung, wirklich von diesem Beruf zur Schauspielerei überzuwechseln?
Also es war so, ich bin relativ schlecht ausgebildet. Also ich hatte zu Hause nie den Druck, dass ich was leisten soll. Also man hat mir das mehr oder weniger freigestellt. Das war ja damals zu der Zeit, als ich zur Schule ging, hieß es ja noch, haben Sie gehört, der Sohn von den Meyers, der geht aufs Gymnasium. Das war ja damals gar nicht so gang und gäbe, dass die Kinder auf die Hochschule gehen oder so. Das war ja sozusagen den Leuten erstmal vorbehalten, denen es schon eh gut ging. Und wenn dann mal jemand aus der Arbeiterszene dahin kam, da war das auch oft ein Tagesgespräch. Und es war so, dass ich eben in die Grundschule ging und dann gibt es ja immer so diesen Zeitpunkt, wo man sich entscheidet, auf eine weiterführende Schule zu gehen. Und das hätte ich machen können, ohne einen Eignungstest zu machen, weil es war alles wunderbar. Und ich hatte aber keine Lust irgendwie und hatte von zu Hause jetzt nicht unbedingt den Druck, dass ich das mache. Also so insofern war ich dann relativ faul. Das war so ein grundlegender Stein in meiner Kindheit. Ich war relativ bequem. Ich machte nur die Sachen, die mir leicht fielen und darüber hinaus eher weniger. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich dann so gezwungen war, 8 Jahre lang 4-mal die Woche 3 Stunden zu trainieren. Also da war schon eh genug Druck da. Mhm. Und dann habe ich halt so ganz normale Schulausbildung gehabt und dann wollte ich eigentlich Fotograf. Das war so mal so, aber wirklich so ganz weit entfernt, weil mein Vater fotografiert hat und da hatte ich gedacht, naja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht irgendwie, sowas zu lernen. Und dann brauchte man da aber mittlere Reife.
Ja.
Naja, und dann war es so, dass das war das erste Generation, die plötzlich ein Praktikum macht. Also da wurde erfunden, dass die Schüler rausgehen und sich mal ein bisschen umgucken, 14 Tage, wie es so in der Arbeiterwelt oder in der Arbeitswelt vor sich geht. Und dann aus Bequemlichkeit habe ich mir dann was gesucht in meiner Nähe. Und das war dann eben eine Firma, die Bremsen herstellte. Und dann kam ich eben in die Lehrwerkstatt, wo man als Dreher, Fräser, Schleifer, Werkzeugmacher ausgebildet wurde. Und es waren wunderschöne 14 Tage. Man musste nicht zur Schule gehen. Man wurde irgendwie fröhlich empfangen und man durfte Sachen machen, die man sonst nicht machen durfte. Und mein Vater selbst auch Werkzeugmacher. Dann habe ich mich entschieden, dann mache ich das.
Aber das ist ja nun trotz alledem ein ganz ungewöhnlicher Sprung, wirklich vom Werkzeugmacher zum Schauspieler.
Ja, das war dann so, dass ich hatte dann meinen Beruf gelernt. Dann kam die Zeit, wo ich eben auch einen Autoführerschein machen konnte. Habt ihr natürlich, das waren eben die Sachen, worauf ich achtete. Mit 16 hatte ich meinen Moped-Führerschein, habe mir dann auch relativ zügig ein Moped gekauft. Das kostete dann damals 1800 Mark mit Handschuhen, Nierengurt und Helm. Das weiß ich noch wie heute. Und aber selbst alles erspart und erarbeitet. Und mit 18 hatte ich dann halt auch gleich sofort einen Führerschein, so eben, dass ich den mit dem 18. Geburtstag auch gleich verwenden konnte und auch gleich ein Auto. Und dann war ich natürlich gefundenes Fressen für meinen Bruder, der machte Musik, hatte selbst keinen Führerschein und ließ sich dann von mir rumfahren. Und das war letztendlich so mein Glück. Ich konnte dadurch in so einen Kreis kommen, den ich so bisher nicht kannte. Also Musiker, die Musik machen, die aus ganz anderen Bereichen kamen und so. Und ich war halt eben Pausenclown und Witzeerzähler. Und ja, dann habe ich so eine Zeit lang meinen Bruder rumgefahren. Ja, das waren bestimmt 2 Jahre und habe die immer mehr kennengelernt. Habe mich dann auch irgendwann mal mit denen so alleine getroffen, also so angefreundet. Mhm. Und dann gab es einen Abend, das war im Dezember 1975. Da sind wir essen gegangen und dann sagte einer von den beiden und dann machte ich wie immer irgendwie Blödsinn und Witze. Ich hatte, glaube ich, so eine Wasserpistole dabei und spritzte über die Decke immer den Tresenmann an, also über Bande. Yeah. Und der kriegte das nicht mit und der guckte immer und der Uli und der Daniel, die machten sich fast in die Hose, weil es irgendwie so, die sahen den, ich sah den nicht, ich konnte den nur über den Spiegel sehen, wie der immer hochguckte und nicht wusste, was ist. Und da kam der auf die Idee, warum gehst du eigentlich nicht auf eine Schauspielschule? Und dann haben wir an dem Tisch, an dem Abend, haben wir gemeinsam den Plan geschmiedet. Die waren im Begriff, sich eine Wohnung zu nehmen, haben mir ein Zimmer angeboten und ich habe dann den Plan ausgeweitet, wie kommt man raus aus dem Beruf, weil ich arbeitete ja schon als Werkzeugmachergeselle, war dann auch noch Jugendvertreter zu der Zeit und war verantwortlich für dann die Auszubildenden. Und ja, dann habe ich das beschlossen und im September 76 war ich in Bochum auf der Schauspielschule.
Und sind einstimmig aufgenommen worden?
Wurde einstimmig aufgenommen, wurde aber auch einstimmig entlassen. Ja, das muss man dazu sagen.
Das müssen Sie uns aber kurz erzählen. Wie kam es denn dazu?
Zu der Entlassung kam es, wir waren 15 Schüler in der neuen Klasse und dann gab es zuerst nicht den Unterrichtszweig Darstellung, sondern Selbstdarstellung. Also jeder erzählte von sich und dann kamen halt die ganzen Geschichten raus, warum, wer, wie und weshalb jemand zur Schule ging. Und ich war halt einer derjenigen, die sagten, ich will reich und berühmt werden, weil ich wusste letztendlich auch nichts zu sagen, weil das kam ja außer auf mich zu. Also mir sagte jemand, warum wärst du nicht Schauspieler? Und ich war einfach neugierig und wollte wissen, was es ist und hab's gemacht. Mhm. Also es war aber nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt Schauspieler werden und dann muss ich das und das machen. Ich habe es halt gemacht und letztendlich war es auch wirklich so, glaube ich, so die Meinung, dass ich reich und berühmt werden will. Und dann hat man ja dann auch so, habe ich mich dann so reingeschafft und war halt auch immer offen. Aber ich war eben derjenige, der das einfach sagte. Das stieß natürlich auf Empörung, weil viele da waren, die sagten, ja, ich spüre irgendwas in mir und ich glaube, ich habe das Gefühl, ich muss den Leuten was sagen und ich muss irgendwie so. Und zu der Zeit wusste ich noch nicht wirklich, was ich kann oder ob ich talentiert bin. Aber die Frage habe ich mir eigentlich nie gestellt. Für mich war es einfach, Sie müssen sich vorstellen, ich bin mit 16 aus der Schule und ab da ging es mehr oder weniger stramm auf ein Endresultat im Leben zu. Wie verdiene ich mein Geld? Und ja, und dann stand ich dann mit 20 stand ich dann sozusagen im Berufsleben und die Perspektiven waren nicht sehr groß. Ich hatte aber auch nicht den Drang, was Besonderes zu machen. Ich hatte nie irgendwie, ich war relativ wohlbehütet zu Hause. Ja, und dann war ich plötzlich auf der Schule und durfte wieder Schüler sein, albern sein. Und was macht man in der Schule? Ist man relativ verantwortungslos. Also man hat die Verantwortung nur für sich. Also entweder ich lerne oder ich lerne nicht, aber man muss für niemand sorgen. Und plötzlich durfte ich das wieder. Und das habe ich natürlich extrem ausgenutzt und war auch einer, der sich, ja, wie sagt man, ich habe mir nichts geschissen. Ich habe, wenn jemand was von mir verlangt hat, habe ich das gemacht. Das heißt also in dem Fall, geh mal auf die Bühne und mache. Und ich bin dann hoch, ohne jetzt groß zu überlegen, wie mache ich das, was mache ich. Und das hat mir einen gewissen Vorteil verschafft, weil ich habe halt über die Zeit dann gemerkt, dass die Leute einfach Angst hatten. Und das merke ich auch heute noch im Berufsleben, dass wirklich Kollegen vor mir stehen. Da spüre ich, die haben Angst vor dem Beruf.
Also vor der Herausforderung, Angst, jedes Mal zu versagen? Oder?
Ich weiß es nicht, woher es kommt. Mhm. Ich kenne das da auch. Irgendwann hatte ich auch so den Anflug, dass man abends dann sitzt und sagt, oh Gott, wie mache ich denn das morgen? Und das ist falsch. Man kann es entstehen lassen. Mhm. Man kann sich Verabredungen einprägen. Man kann es eingrenzen, dass es nicht uferlos wird. Aber letztendlich muss man es, also so mache ich meine Arbeit, muss es in dem Moment entstehen.
Aus der Bewegung heraus.
Ja, und ich sehe das ja halt immer so, dass ich, wenn ich vor der Kamera stehe, ist es nichts anderes, als wenn wir hier jetzt stehen. Jetzt stellen Sie sich vor, ich würde gestern Abend im Hotel gesessen haben und überlegt, oh Gott, was sage ich denn morgen? Hoffentlich sage ich nichts Falsches.
Ja.
Ich kenne aber die Zeit. Da sagte mir mal Jürgen Vogel, sei doch einfach so, wie du bist. Du willst immer so intelligente Antworten geben. Und das war so ein Moment, wo ich was begriffen hatte. Und genau das ist es. Sei so, wie du bist erstmal und versuch nicht, was anderes darzustellen. Versuch nicht, jemand anderes zu sein. Ist natürlich sehr schwierig, wenn man relativ schnell populär wird, wie ich das wurde durch die große Flatter. Man will sich ja gar nicht präsentieren. Also ich will ja gar nicht, dass jeder weiß, wer ich bin. Also versucht man irgendwie cool zu sein. Damals gab es das Wort ja noch nicht so in dem Wortschatz, wie wir das heute, oder man möchte irgendwie tough oder ich weiß nicht, oder man will halt letztendlich unerkannt bleiben und fängt an, nach außen hin irgendwas darzustellen, was man nicht ist, und das geht relativ schnell flöten, sobald es sich über eine längere Zeit hinzieht.
Mhm.
Für mich ist halt eben diese Sache, dieser Angstverlust, ich war eigentlich immer angstfrei, bloß man wird da von außen auch immer, ich war dann auf der Schauspielschule, da hat man mir immer gesagt, so wie Sie sprechen, wird es nie was, Sie müssen sich anstrengen.
Mhm.
Dann kam ich hier nach Berlin, wurde immer in den Osten gesteckt, weil ich aus Mannheim komme, das ist auch ein sehr gutturaler, sitzender Dialekt, und dann, ob ich aus Sachsen wäre, dann habe ich versucht, das zu verleugnen, dann habe ich immer, Mr. Icke und Alter, und so. Und dann stand ich irgendwann im KDW und stand an der Fleischtheke und habe gesagt, ich hätte gern Steak, auch nicht von hier, wa? Und in dem Moment wusste ich, lass es sein. Sei, wie du bist.
Ja.
Und dann habe ich es irgendwann geschafft, mit der Sprache sozusagen ins Reine zu kommen, dass man eben nicht mehr sofort hört, wo ich herkomme, dass ich es schaffe, eben entspannt meine Sprache zu finden.
Aber trotzdem nochmal die Frage, weshalb schmeißt man so jemanden wie Sie aus der Schauspielschule?
Ach so, ja, das war ein Übergriff letztendlich. Also wir waren 15, dann sind nach der, das war ja, dabei habe ich einen Faden verloren, dann hatten wir Selbstdarstellung, und nach dieser Selbstdarstellung, wo jeder so auspackt aus dem Seelischen, sind 3 gegangen.
Mhm.
Da waren wir noch 12. Und dann haben wir angefangen, wir hatten 3 Darstellungslehrer, und die haben im Trimesterzyklus gewechselt.
Mhm.
Dann war das eben so, dass wir in der 2. Klasse waren sozusagen, und wir hatten einen Lehrer, den Lehrer Braun. Es hatte sich schon rausgestellt, es gibt 2 Klicken, eine 8er-Gruppe und eine 4er-Gruppe. Und die 4er-Gruppe war ich drin, und wir haben gearbeitet, losgelöst von der Klasse. Wir haben inszeniert, die Sachen, die wir beauftragt oder mit denen wir beauftragt waren, haben wir einfach auf die Bühne gestellt.
Mhm.
Also so, wie ich vorhin erzählt habe, ich habe einfach gemacht, wir haben gemacht. Und immer, wenn wir in die andere Klasse tendiert sind, um mal abzuchecken, nachzufragen, saßen die und haben geredet. Und Schauspielerei ist nicht reden, sondern ist machen und irgendwie agieren und nicht Angst haben. Es gab auch so Momente, wo man dann, wo jemand sagt, jetzt geh doch mal hoch und mach mal das. Und auf dem Weg dahin, 5-fache Unterbrechung, so in dem man sagt, soll ich das jetzt mach doch mal. Ja, okay. Aber ich könnte auch. Und immer wieder dieses Rauszögern vor dem Moment, wo man einfach hintritt und macht.
Ja.
Und nicht die Angst hat, jemand, was ist denn das? Ist aber blöde.
Mhm.
So. Und dann gab es eben irgendwann natürlich auch so eine Kluft. Wir machten was und die machten nichts. Und da ist man relativ schnell so Außenseiter.
Ja.
Und dann kam dazu, dass es damals eben, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, das nannte sich SKS, Ständige Konferenz der Schauspielschüler. Und eines Morgens kam der Darstellungslehrer, Herr Braun, in den Unterricht, hatte anscheinend schlecht geschlafen oder so, und sagte, bevor ich jetzt euch unterrichte, möchte ich wissen, warum sich so wenige zur Vorbereitung für die SKS melden. Weil wenn das niemand macht, dann kann die nicht stattfinden. Und wenn die nicht stattfindet, dann kann ich euch auch nicht unterrichten. Also es müssen sich ein paar Leute mehr melden.
Mhm.
Und da ich jetzt aber Jugendvertreter war und weiß, was es bedeutet. Das heißt, sie hatte immer das Problem, sobald es um längeren Schulweg ging, standen alle hinter mir.
Mhm.
Aber wenn ich mich für die Ausbildung eingesetzt hatte, dass ich dann zum Beispiel gesagt habe, wir wollen nicht 5000 Bleche entgraden, billige Arbeitskraft, aber nichts dabei lernen. Mhm. Für den Auszubildenden natürlich klasse, der steht am Schraubstock, ja, macht so und kann quatschen,
ja,
und macht so ein bisschen scharfe Kanten weg. Da habe ich gemerkt, das wollen die gar nicht, die Auszubildenden. Die wollen einfach nur bequem da durchkommen. Aber letztendlich am Ende der Ausbildung haben sie nicht viel gelernt. Und da habe ich dann halt gewusst, was ich sagen soll. Habe ich ganz spontan die Hand gehoben und habe eben das erzählt, dass ich lange Jugendvertreter war und ich das als Zeitverschwendung finde. Ich mache lieber meine Ausbildung. Ja. Und dann sagte er, nee, das sagte er nicht vor. Und dann sagte er, ja, dann kann ich dich nicht mehr unterrichten. Und dann habe ich gesagt, wieso? Ja, weil das steht in der Satzung, dass jeder sich beteiligen musste. Und ich wusste, dass das eine freiwillige Aktion ist. Mhm. Und da habe ich zu ihm gesagt, wenn Sie mir das sofort hier und jetzt in den nächsten Minuten schwarz auf weiß zeigen, dass jeder verpflichtet ist, dann mache ich die Vorbereitung ganz alleine. Und dann stand er vor mir und wusste nicht. Und eben diese Katharina, die war sehr, sehr schüchtern, eine sehr schüchterne junge Frau. Wenn man die angeguckt hat, wurde die sofort rot. Und dann sagte er zu ihr, weil er nicht wusste, was er darauf jetzt sind, weil ich habe ihn natürlich in die Enge getrieben. Ich habe gesagt, weil es war ja ein Angebot. Ich habe gesagt, wenn Sie mir das sofort schwarz auf weiß zeigen, dass jeder verpflichtet ist, dann mache ich es alleine. Und dann guckte er sie an und sagt, und dir müsste man jeden Tag eine runterhauen oder dich zum Psychiater schicken. Und dann bin ich auf ihn zu und habe ihn einfach weggestoßen. So hier, so vorne. Ja. Und dann ist er rausgerannt, kam im Rektor zurück, Tränen in den Augen und wir vier wurden der Schule verwiesen und wurden nie wieder reingeholt.
Das heißt, Sie waren wirklich immer schon auch authentisch, auch da.
Ja, weil das Lied habe ich mir nicht bieten lassen, ja, weil ich mochte die sehr gerne. Und wenn ich sehe, dass jemand Schwächeres von jemand angegangen wird, dann kann ich nicht anders. Mhm. Heute würde ich wahrscheinlich anders reagieren. Bin halt impulsiv gewesen, was mir sehr oft im Leben Schwierigkeiten bereitet hatte, weil der Laute ist immer der Schuldige. Anbringen kann ist die Geschichte von Zinedine Zidane, der mit diesem italienischen Spieler, der irgendwas über seine Schwester sagte, was ganz Subtiles, und er einfach körperlich wurde und er ist der Dumme. Es wird immer Zinedine Zidane sein. Den Italiener hat man schon längst vergessen, aber Zinedine Zidane hat sich daneben benommen. Und das ging mir ganz lange so in meinem Leben. Und dann sind wir von der Schule geflogen, aber andererseits, Sie fragen, wie wird man von Werkzeugmacher kommt man zum Schauspiel? Das dauerte natürlich eine Zeit. Ich bin gottgläubig. Ich glaube an Gott und ich glaube an eine Führung, so was wie die Natur. Das kann nicht purer Zufall sein. Es gibt's nicht. Da ist eine hohe Intelligenz dahinter. Und was das ist, ich nenne es Gott und daran glaube ich. Das hat natürlich lange gedauert. Ich wurde auch letztendlich davon verdrängt, weil ich selbst, wie es heute überall in den Medien, die katholischen Pfarrer und Kapläne angeprangert werden, mir ging es nicht anders. Ich bin misshandelt worden. Man hat mir den Arm nach hinten gedreht, man hat mir mit der Faust in die Nieren geschlagen, hat mir gesagt, sei ein Mann, kein Abziehbild, wir haben Ohrfeigen eingesteckt, aber das nahm man so hin, wenn man das zu Hause vermeldet hätte, ja, die hatten schon bestimmt seinen Grund oder ihren Grund. Also das war an der Tagesordnung gewesen, dass man geschlagen wurde. Wir wurden beschmissen mit Schlüsseln, mit Schlüsselbunden, die 10, 12 Schlüssel beinhalteten, volles Rohr. Das war damals noch gang und gäbe, dass da brutal zu... Ich meine, es ist gut, dass das jetzt ins Gespräch kommt, aber es gab es ja schon immer. Bis ich das begriffen hatte, ich war schon immer entspannt. Ich glaube, das ist das große Glück bei mir, dass ich immer entspannt war.
Ja.
Nicht immer konstant, aber diese Entspannung, es laufen zu lassen, um im richtigen Moment die richtigen Dinge zu sehen und dann auch denen zu folgen.
Mhm.
So denke ich, weil ich war von der Schule geflogen und 2 Monate später stand ich in Berlin und habe die große Flatter gedreht.
Und das war dann der große Durchbruch.
Das war der große Durchbruch, aber auch das große Verhängnis für mich, also letztendlich Verhängnis, was mich 15 Jahre harte Arbeit gekostet hat. Aber die Geschichte auch an sich ist so lustig. Ich hatte damals eben ja ganz früh ein Auto und dann konnte ich mir das aber nicht mehr leisten in Bochum an der Schauspielschule und habe das verkauft und hatte dann so eine Fahrgelegenheit mit einem älteren Schüler, der immer schwimmen ging. Da fuhr ich mit und dessen Freund war Jochen Schröder. Und der erzählte mir, ja, ein Freund von mir, der hat ein großes Angebot in Berlin und dem habe ich jetzt Fotos mitgegeben. Eine Woche später beim Schwimmen habe ich ihn gefragt und er hat leider nicht geklappt. Und wie es sozusagen der Zufall will, treffen wir diesen Jochen Schröder. Und der war dann so ganz so, wenn du willst, kannst du mir ein paar Fotos mitgeben, vielleicht kann ich was für dich machen, dass dann die Hauptrolle daraus wurde und dass es ihm dann relativ schlecht ging danach, weil er war damals angesagt, war so ein Jugenddarsteller und hatte mal einen Film, wo er auf dem Pferd im Ruhrgebiet, also er war relativ angesagt. Und nach der großen Flatter war es so ein bisschen still um ihn geworden und das merkte er schon beim Drehen. Und so kam das dann halt eben, dem habe ich Fotos mitgegeben und dann kam ich nach Berlin, habe die Regisseurin getroffen, Gott hab sie selig, die Marianne Lüttke, und die war ganz außer dem Häuschen, weil ihr Freund hatte irgendwie einen Abszess im Hals und musste ins Krankenhaus. Und sie sollte eigentlich mich treffen. Und dann haben sie den ins Krankenhaus verfrachtet mit dem Taxi. Und sie ist dann 2 Stunden lang in der Wohnung da rumgelaufen, wie ein aufgescheuchtes Huhn, hat mir ein paar Geschichten erzählt von New York und wie sie sich in die Hose gepinkelt hat, als sie Mick Jagger auf der Fifth Avenue plötzlich vor sie stehen sah und dass sie ein Elvis-Fan ist und so. Und nach 2 Stunden sagt sie, es tut mir leid, ich muss ins Krankenhaus, ich kann da, also tut mir leid, du bist jetzt extra gekommen, aber ich muss jetzt wissen, was mit meinem Freund ist, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Und dann habe ich gesagt, dann komme ich mit. Und nachdem wir den Film gedreht hatten, also diese 3 Teile, hat sie mir gesagt, weißt du, warum ich dich engagiert habe? Weil du mit ins Krankenhaus gekommen bist. Weil die wusste ja nicht, wer ich bin, die wusste ja nicht, ob ich was kann oder die hat mich einfach so genommen. Und das meine ich mit so einer Entspanntheit. Ich hatte nie irgendwie jetzt muss ich so, wenn ich den Film, dann muss ich das so, hatte ich nie.
Das ist einfach auch dieses Bauchgefühl, was dabei wichtig ist.
Und das wollte man mir austreiben in der Schauspielschule. Auch wie immer wieder mal am Theater, als ich dann hier in der Freien Volksbühne war, hat man mir oft immer so dieses, ich muss intelligenter, und also man muss mehr mit Verstand arbeiten. Mhm. Und dann war ich dann auch oft so unterwegs, wo ich dachte, wo dann Jürgen Vogel irgendwann sagte, Alter, du musst so sein, wie du bist und nicht irgendwie was Verkopftes. Mhm. Und dann kam ich zurück und letztendlich agiere ich nur noch über den Bauch.
Und apropos Jürgen Vogel, jetzt haben wir schon ein paar Mal über ihn gesprochen. Neulich war Otto hier bei mir im Studio und der hat erzählt
von
der hat erzählt von seiner WG-Zeit damals Lindenberg und Westernhagen.
Das ist jetzt plötzlich so Gespräch, überall höre ich das. Ja. Ich habe ihn letztens auch gesehen. Stimmt das?
Ja,
wir haben zusammen gewohnt, ja.
Ja, mit dem Wasserbett
Udo
Lindenberg.
Ja.
Ja, und Sie haben zusammen gewohnt mit Hans-Jürgen Vogel.
Ne, mit Jürgen. Hans-Jürgen Müller bin ich.
Hans-Jürgen, genau. Das wollte ich nämlich vorher noch fragen, weil aus Hans-Jürgen wurde ja Ritchie. Und Ritchie ist ja eigentlich die Figur aus der Flatter.
Ja, und dann hieß es lange Jahre, ich hätte mich so mit der Figur identifiziert. Es war einfach so, ich war für die Leute Ritchie. Wir hatten 22 Millionen Zuschauer 1979. Ja. Das war fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Und egal, wo ich hinkam, hey, du bist doch Ritchie. Weil jeder die große Flatter kannte. Die wurde sonntags gezeigt, mittwochs gezeigt und wieder sonntags. 3x90 Minuten und die Straßen waren leer und wir hatten 52% Einschaltquote. Das gibt es heute noch nicht mal mehr beim Fußball.
Nee. Und Ritchie klingt ja irgendwie auch spektakulärer als Hans-Jürgen.
Ja, und irgendwann dachte ich mir, ich habe am Anfang gesagt, ey, ich heiße nicht Ritchie, ich heiße Hans-Jürgen. Jetzt als Mannheimer aber Hans-Jürgen zu sagen, ist ganz schwer, genauso wie 55.
Okay.
Ich bin 1955, also 55. Hans-Jürgen. Also im Mannheimer Dialekt heißt Hans-Jürgen, sagt man Hans-Jürgen. Und es war mir immer irgendwie ein Gräuel, ich weiß es nicht. Und dann habe ich gedacht, nicht Müller? Nein, der Vorname. Und dann habe ich so, okay, dann bin ich Ritchie Müller. Mhm. Und so habe ich mir das angenommen und und das ist ja heute, könnte fast ein R und einen Kreis drum machen.
Jetzt kommen wir auf Jürgen Vogel, mit dem Sie also zusammen gewohnt haben, und zwar hier in Berlin, richtig in der WG.
Ja, ich habe den in München kennengelernt, ich habe in Hamburg gedreht und fuhr dann nachts durch die Stadt und habe ein Auto gesehen, was innen beleuchtet ist. Und da habe ich gedacht, das kann ja nur irgendwie Filmteam sein. Und dann bin ich da hingefahren und dann war das, Volker Maria Arendt drehte da einen Film mit Jürgen Vogel als 15-, 16-Jähriger hatte der da, glaube ich, eines seiner Debüts. Mhm. Ja, da habe ich so da zugeguckt und da habe ich ihn mal kurz so, und ich dachte erst, es wäre ein Mädchen. Und später dann in München habe ich ihn wieder getroffen und wir haben uns so gut verstanden und ich merkte, der ist in München unglücklich. Der kommt ja aus Hamburg und war dann in München gelandet. Und da habe ich ihm angeboten, ich habe noch ein Zimmer in meiner Wohnung in der Potsdamer Straße frei, wenn du willst. Ich wohne da mit einer Frau zusammen als WG, also nicht als Pärchen, sondern als WG. Wenn du willst, kannst du mitkommen und kannst da ein Zimmer haben. Da musst du auch nicht zur Bundeswehr.
Und er war ja da noch sehr jung, 17 und sie 30.
Genau. Und dann hat er spontan ja gesagt. Dann haben wir noch eine Woche Wien gemacht. Er meinte, er kennt da ein paar Mädchen und so. Und sind wir da hingefahren. Er kannte die auch, aber die waren gerade auf dem Weg zum Verreisen. Und dann haben die uns die Wohnung gegeben. Und dann haben wir eine Woche da rumgesessen. Aber da hatte ich ihm noch gar nicht gesagt, wenn er will. Sondern erstmal, das war so das Ding, so in den jungen Jahren, dass man so ein bisschen um die Häuser zieht und was erlebt. Und da habe ich ihn halt kennengelernt, so als Lustigen. Also wir haben sehr viel gelacht und dann gab es eben den Moment, wo er so ein bisschen von sich erzählt hat. Und das hat mich so beeindruckt, was jemand, weil ich weiß ja, wie verschlafen ich selbst war. Also ich war ja wohlbehütet aufgewachsen und gebettet wie in Watte. Und dann habe ich gemerkt, der Junge musste mit 11, 12 Jahren schon Probleme behandeln. Und ich dachte, das ist Wahnsinn. Also wenn jemand mit 11 Jahren oder mit 12 Jahren entscheidet, ich höre auf zu rauchen. Das ist so absurd.
Heftig,
also.
Ja.
Und das hat mich so schwerst beeindruckt. Und dann habe ich ihm eben das Angebot gemacht und dann kam er mit und hat dann da gewohnt. Und in diesen 2, 2,5 Jahren fing seine Karriere an zu wachsen.
Und das waren die 80er in Berlin?
Das waren die 80er in Berlin, ja. Das war 85 bis 87. Und dann haben wir, ja, so, schätze mal, so gute, intensive, wir hatten uns dann mal getrennt. Irgendwann wurde das zu väterlich. Also ich habe da die Fehler gemacht, die ich dann bei meiner Tochter vermeiden konnte. Und er hat mir dann irgendwann dann gesagt, ich ertrag das nicht mehr und so, und hat mich natürlich geschockt, weil ich dachte, ich bin der super Typ und ich bin total locker, aber ich habe ihn einfach nur zugetextet. Dann spielte ich zu der Zeit auch noch Theater und da ist man sowieso sehr egoman, weil das ist einfach, weswegen ich das nicht sehr, also ich spiele sehr gern Theater, aber das Drumherum ist zu sehr Schauspielerei. Rund um die Uhr. Und das kam alles dazu. Und dann haben wir uns getrennt für 1,5 Jahre, haben uns zwischendurch beim Filmdreh gesehen für den Film Rosamunde. Das ging auch wunderbar. Und dann, so nach 1,5, 2 Jahren, haben wir uns wiedergefunden. Er als sozusagen entwickelter junger Mann mit seiner eigenen Lebenshaltung. Mhm. Und dann waren wir 8 Jahre richtig intensivst unterwegs und haben uns köstlich amüsiert. Und was aus ihm geworden ist, sehen wir ja. Also ich habe 78, 79 die große Flatter gemacht und dann lief das so ein paar Jahre und dann lief gar nichts mehr, weil ich eben immer wieder das gleiche Ding gekriegt hatte. Lederjacke, Jeans, Cowboystiefel, dumm, Prolet. Und das wollte ich nicht, weil zumal die große Flatter nicht zu toppen war. Zwischendurch musste ich mal was machen, um ein bisschen Geld zu verdienen, aber es war letztendlich was katastrophal.
Denn Geld war ja auch so ein Thema, da gab es wirklich ganz hohe Schulden, auch in den 90ern, und Sie haben trotzdem die Rollen abgelehnt.
Ja, ja. Mhm. Na, also ich habe die abgelehnt und deswegen hatte ich die Schulden, weil irgendwann wird man natürlich auf so ein Lebenslevel gehievt, was nicht sehr hoch war. Ja. Also das ging nicht jetzt, dass ich so im Luxus gepresst habe oder so, sondern man braucht bloß, was weiß ich, 10.000 Mark im Jahr verteilt, ist ja nicht so viel, zu viel ausgeben. Mhm. Oder man gibt was aus und kriegt nicht wirklich. Ich hatte Jahre, da habe ich 3 Drehtage im Jahr gehabt.
Mhm. In der Zeit, das haben Sie mal irgendwo gesagt, da sind Sie ganz viel Auto gefahren, immer rumgefahren, haben nachgedacht, haben Musik gehört von Tom Waits.
Genau, ja. Ja, das ist richtig, ja. Der hat mir sehr, sehr viel geholfen über so einsame Momente, wo man die Familie zurücklassen muss. Man spielt dann irgendwie in einer anderen Stadt Theater und würde eigentlich gerne haben, dass die Familie um einen ist. Man weiß aber auch gleichzeitig, man kann sie nicht entwurzeln. Meine Tochter ist Berlinerin und nicht Frankfurterin.
Ihre Familie, also die Kinder, Sie haben 2 Kinder, die Tochter ist 22.
Genau. Ja.
Und der Sohn jetzt 6.
Der wird 7 jetzt im Oktober, also im nächsten Monat, ja.
Und Sie haben aber, glaube ich, eine ganz enge Beziehung auch zu Ihrer Tochter.
Ja, sehr, 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 ja. Auf jeden Fall. Na, es ist so, man ist ja viel unterwegs und die Zeit, die man dann frei hat, die will man natürlich dann zur Verfügung stellen. Mhm. Und wir haben dann halt viel Reisen gemacht. Also ich habe auch relativ früh mit ihr, also nur mit ihr eben verreist. Was weiß ich, wir waren in Venedig, da war sie 5, 6 Jahre alt. Eigentlich völliger Quatsch mit dem Kind, aber sie ist da tapfer mitmarschiert. Und naja, und so haben wir halt so uns, oder habe ich mir die Zeit genommen mit ihr, einfach gar nicht jetzt, dass man redet, sondern einfach, dass man eine gemeinsame Zeit hat, dass man irgendwie das spüren, das ist ja das Wichtigste, dass man da ist, dass man weiß, da ist jemand, der ist immer, egal was ist, der holt mich, egal wo, holt mich ab. Und das wollte ich eigentlich so mehr oder weniger vermitteln und mit ihr Zeit verbringen. Und ja, das hat sich so hingezogen in die Teenagerzeit. Also wir waren immer wieder, wenn ich es konnte und geschafft habe, das zu verbinden mit ihrer Freizeit, waren wir immer unterwegs und amüsieren uns und machen auch nicht viel. Also wir sind jetzt nicht so die Unternehmer, die gucken, sondern wir hocken einfach, trinken Kaffee, liegen, wir lesen oder wir gucken Fernsehen. Einfach diese Gemeinsamkeit, ja.
Seit 2 Jahren sind Sie Tatortkommissar.
Nee, länger schon.
Länger schon?
Ja, wir haben schon 8 Stück gedreht, seit 4 Jahren.
Seit 4 Jahren.
Ja, macht ja nichts, macht nichts.
Seit 4 Jahren sind Sie Tatortkommissar. Was hat Ihnen da der Bauch gesagt, als das Angebot kam?
Ja.
Sofort?
Ja.
Waren Sie vorher ein Tatortgucker oder hörte das bei Schimanski auf?
Ja, es hörte bei Schimanski auf. Wobei ich habe damals den ersten gesehen. Ich bin auch heute noch kein Tatortgucker. Ich bin kein Fernsehgucker. Also wenn ich Fernseh gucke, viel Sport. Beim Durchseppen bleibe ich mal hängen irgendwie bei einer, was weiß ich, guten Dokumentation oder irgendwie sowas. Aber eigentlich bin ich nicht wirklich ein Fernsehgucker. Und meine Tochter ist absolute Tatortguckerin geworden jetzt. Darüber eben.
Ja, klar.
Also die hockt jetzt jeden Sonntag, egal was kommt, guckt die sich das an. Um einfach auch so Vergleiche zu haben. Ja, ich weiß es nicht. Also mich interessiert es nämlich. Mich hat es noch nie interessiert, etwas andere machen. Aber nicht aus dem Grund, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich da nicht gucken will, was machen die denn oder so. Das war ja auch so, als ich das angefangen habe, ja, wie wollen sie denn den Bienzle vertreten? Oder der hinterlässt große Fußstapfen. Was machen sie dann? Habe ich gesagt, ich stelle mich quer rein. Also was soll man da machen? Ich kann nur mein eigenes kreieren.
Genau, und inwieweit konnten Sie denn das mitbestimmen? Denn die Rolle ist Ihnen ja eigentlich auf den Leib geschnitten. Ich meine, so ein einsamer Wolf, aber mit Faible auch für schnelle Autos.
Ja, das war natürlich, wir haben uns getroffen und die Leute vom SWR wollten natürlich wissen, was meine Vorstellungen sind. Mhm. Die wollten mich haben, aber es hätte auch sein können, dass ich sage, der hängt nur an der Flasche und jede Nacht eine andere im Bett und so. Mhm. Dann hätten die wahrscheinlich gesagt, gerne hätten wir es gemacht, aber das ist nicht so.
Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja.
Und das, was ich so deponiert hatte an oder hinterlassen hatte an Wesenszügen und so, das passte den voll ins Konzept. Ich habe halt gesagt, unbestechlich, der macht den Beruf gerne, der leidet nicht unter dem Beruf. Der hat ein Gefühl für Leute, die vielleicht nur reingerutscht sind, dass man mal ein Auge zudrückt, aber ist ansonsten unbestechlich. Mhm. Und das fand ich ganz wichtig und dass er den Beruf auch gerne macht. Ich habe gesagt, ich möchte keine Familie, weil es interessiert mich nicht, über was zu sprechen, was man nie sieht. Ich finde es langweilig, irgendwie zwei Polizisten im Auto sitzen zu sehen, die irgendjemanden beobachten. Und weil man nicht weiß, was man da schreibt, schreibt man so, ja, ich schlafe jetzt schon wieder seit 14 Tagen auf der Couch. Wieso? Was ist denn los? Naja, ich habe mich gestritten. Ja, da musst du halt mal deiner Frau irgendwie Blumen zum Geburtstag. Das interessiert mich nicht. Also sowas interessiert mich nicht. Also was mich erstaunt hat, ist, dass die Leute vom SWR dann auch wirklich zugehört hatten, ohne dass ein Schreiber und ein Stift auf dem Tisch lag. Haben die eben lange gesucht, bis sie jemanden gefunden haben, der das schrieb. Und dann war wirklich alles in verschiedenen Dosen war da drin. Das heißt, ich hatte keine Familie, das wurde aber nur angerissen, weil der schrieb eine Trilogie. Und das war das Gute. Also dem Zuschauer wurde meine Figur über drei Tatorte nahegebracht und jetzt weiß jeder, woher ich komme und warum ich keine Familie habe und nicht nur, der hat keine Familie. Ja. Man weiß, er hatte eine Familie, man weiß, er kann sensibel sein, er ist trotzdem
optimistisch.
Ja. Das hat man mir jetzt auch nachgesagt, dass das Tolle ist, ich zeige immer Mitgefühl, aber leide nicht. Und das würde man gerne sehen. Ich meine, das ist auch so, wenn man braucht ja bloß die Nachrichten anzugucken, da können wir ja sagen, ach komm, was soll der Scheiß, gib dir die Kugel. Weil es ist ja rundrum, der Planet spielt verrückt, wir werden nur beschissen von diesen sogenannten integren Personen mit Schlips und Kostümchen und die arbeiten nur in die eigene Tasche, die stehen nur unter Druck von irgendwelchen Lobbys und da müsste man eigentlich sagen, aber wenn ich dann denke, wie es im Mittelalter war, geht es uns ja noch recht gut und also man muss halt wirklich die Höhen und Tiefen halt, das ist unsere Aufgabe, sich nicht das Leben nehmen, sondern das Leben nehmen und es bewältigen und nicht, indem man es sich nimmt, indem man es auslöscht.
Das Glas ist halb voll und nicht halb leer.
Genau.
Jetzt stehen Sie hier in Berlin auf der Bühne als Cyrano de Bergerac. Haben Sie die Spur einer Ahnung, wie die gerade auf Sie gekommen sind?
Nicht der Nase wegen. Ich hatte jetzt einen Kollegen ich drehe gerade in Wien, beziehungsweise in Krems an der Donau und da sagte mir ein österreichischer Kollege, kam mir so irgendwie ins Gespräch und dann habe ich gesagt, na, ich spiele jetzt Theater in Berlin, genau, es ging darum, weil ich zwischen dem Dreh weg muss, was so ein bisschen schlecht ist. Also ich muss völlig aus einer Arbeit aussteigen und jetzt was völlig anderes. Und es geht, aber es ist nicht ideal. Ah, was spielst du denn dann? Habe ich gesagt, Cyrano. Und dann sagte er, ach, das finde ich ja klasse, dass du das machst. Und dann habe ich gedacht, ja, finde ich auch. Und dann kam ein Nachsatz, und dass dir das nichts ausmacht wegen der Nase. Und dann habe ich mir gedacht, was geht in den Leuten vor, sowas zu denken? Ich wurde ja andauernd angesprochen, ob das irgendwas mit meiner Nase zu tun hätte, dass ich Cyrano spiele. Dann ging es darum, klebt man mir eine Nase? Als ich damals den Gérard Depardieu gesehen habe, war ich enttäuscht, muss ich sagen, weil er hat so einen dicken Zinken.
Wäre gar nicht nötig.
Und dann setzt er sich so ein starres, unbelebtes Teil auf die Nase. Und ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass Cyrano vielleicht irgendwie eine Nase hat wie ich, die relativ groß ist. Aber wenn ich nicht drunter leide, ist das kein Problem. Wenn ich drunter leide, wird es ein Problem. Und er macht seine Nase sich selber zum Problem. Ich sehe die nicht als überdimensional groß, sondern er mag sie nur nicht. Mhm. Und das ist das Einzige.
Gibt es Parallelen zwischen Ihnen und Cyrano? Also sind Sie auch Romantiker?
Ja, schon, aber ja, sicherlich, ja. Ist auch einer, der das sagt, was ihm auf der Zunge liegt. Also der Cyrano ist so, wie ich, sagen wir mal, vor 25 Jahren. Mhm. Unverblümt, dadurch dumm im Sinne von, guck mal her, wie oft habe ich das erlebt, wo sich Leute über mich lustig gemacht haben, die so einen Abstand hatten, weil sie wussten, ich habe was preisgegeben, mit dem sie jetzt hantieren können. Also dass jemand über mich sagen kann, das ist doch ein Arschloch. Der ist immer laut, Also das, also so eine Macht haben die dann plötzlich, weil man eine Schwäche zeigt, weil man zum Beispiel irgendwie was nicht mag und darüber weint, dann sagen die anderen, guck mal. So. Das habe ich oft erlebt, aber irgendwann habe ich das halt eben begriffen, dass es ja nicht das Leben lang so ist, sondern dass man wieder zu Kräften kommt und einfach, also ich lebe ja sehr gut, also mir geht es ja gut, also den Weg, den ich beschritten habe, der war oft schwer, aber letztendlich war es der einzige Weg, den ich gehen konnte. Ich bin den geraden Weg gegangen, ich musste über Hürden steigen, ich habe nicht den Umschiffungsweg genommen, den mag ich auch nicht, so sich immer so, ja, so schön anpassen, so stromlinienförmig. Ich bin halt gewandert, egal was kam.
Da fühlt man sich auch besser.
Ja, auch mal Nein zu sagen. Und das habe ich wirklich oft gemacht. Naja, und dann hat er halt eben genau, also Cyrano wird nicht schlauer. So, es ist so, dass es gibt einen Gardisten, das ist ein Gascogner, der heißt Cyrano de Bergerac und ist genialer Fechter, Kämpfer, guter Stratege und auch Poet und schreibt. Und den gab es wirklich irgendwie. Und der findet sich halt hässlich und es gibt eine Angebetete, das ist Madeleine Robin oder Roxane, das ist seine Nichte oder Base. Und dann gibt es Christian, den Schönen, der nicht unbedingt jetzt in der Lage ist, sich auszudrücken. Das heißt, er ist aber nicht dumm. Es wird oft so verwechselt. Mhm. Wenn jemand sich nicht ausdrücken kann, ist er nicht dumm. Es gibt Schriftsteller, die können nicht reden, aber genial schreiben. Und wenn jemand nicht reden kann und er wäre dann dumm, dann wäre das ja gar nicht möglich, dass man ein Buch schreibt. Also er ist eben nicht in der Lage, sich auszudrücken. Und das kriegt Cyrano mit, dass Roxane Christian mag und tut sich dann zusammen mit Christian. Also es gibt eine Stelle, die heißt, als Schatten will ich dir zur Seite treten, so spenden wir einander Kraft und Halt. Ich bin dein Geist, du meine Wohlgestalt. Das heißt, die verbünden sich, er schreibt ihm die Briefe, er sagt ihm die Texte, sie liebt ihn dafür und er kann nahe sein seiner Geliebten. Da gibt's auch eine Textstelle, ist's nicht ein Traum, wir sind uns nah und ahnen uns doch kaum. Weil sie trifft sich mit ihm am Balkon und ich souffliere ihm. Und übernehme dann irgendwann, weil sie sagt, alles wunderbar, aber warum stottern sie so? Und dann sage ich ihm das leise vor und übernehme dann irgendwann. Und dann sagt sie, ihre Stimme klingt so verändert. Und dann sage ich, ja, das Dunkel raubte mir die Scheu. Und das erste Mal spreche ich mit ihnen diese Nacht. Und eben geht es dann so, dass gibt es aber dann noch den Graf Gisch, der auch Roxane liebt und der etwas böse ist und die Gascogne dann in den Krieg schickt. Und im Krieg fällt Christian und da Cyrano das ahnte, schreibt er noch, da gibt's auch, ich sah voraus, was heute kommt und schrieb dein Lebewohl.
Ist hochdramatisch.
Und sie findet dann eben, weil sie die Leute an der Front sucht und besucht, wo sie erklären sie, wieso sind sie hier? Und dann sagt, hat sie den schönen Satz, wie ich das Lager fand, ich ging wohin mich die Verheerung führte, also der Weg der Verheerung führte. Also. Und dann findet sie den Brief und der wird dann aufgehoben, sie geht ins Kloster und dann gibt es eben 14 Jahre später, Cyrano kommt, ist so ihre Zeitung und wird dann aber eben, weil er doch gehasst ist von vielen, weil er eben so authentisch ist, wird er hinterrücks, wo dann Cyrano sagt, einem Helden unterlegen, ruhmvoll im Herzen den geschliffenen Degen. Mein Schicksal wollte es anders und gebot, dass einem Streiche, den ein Knecht geführt und feiger hinterlist, ich unterläge. Alles missglückte mir, sogar mein Tod. Und dann stellt es am Ende halt raus für Roxane, weil sie gibt mir den Abschiedsbrief. Also ich sitze neben ihr, sie weiß aber noch nicht, dass ich tödlich verletzt bin. Und gibt mir den Brief, weil ich sage, sie sagten, eins dürfte ich ihn lesen, weil sie behütet den. Und dann liest er sozusagen seinen eigenen Brief, den er 14 Jahre zuvor geschrieben hat. Und das ist ein Abschiedsbrief für zwei Personen. Mhm. Also ist schon dramaturgisch ein Meisterstück.
Ja.
Dann liest er ihn und darüber erkennt sie, dass es so dunkel ist, dass er den eigentlich gar nicht mehr lesen könnte und kommt darüber, dass er gar nicht Christian das geschrieben hat, sondern nur er. Und dann ist er aber dann auch schon gehen.
Eine unglaublich schöne Geschichte.
Ja, wunderbar.
Richie Müller als Cyrano de Bergerac zu erleben im Schlossparktheater. Danke, dass Sie hier waren. Hat Spaß gemacht.
Gerne.